Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 45 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder mit einem Interview, wie die letzten 10 Wochen, glaube ich, auch. Wir werden jetzt demnächst wieder ein paar Eigenproduktionen, kann man das so nennen, bringen. Also Folgen, wo wir uns dann tatsächlich mit konkreten Themen auch nur Lukas und ich auseinandersetzen. Aber jetzt den Gast konnten wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Und zwar, die Texter unter euch werden sie sicherlich kennen, weil sie ja sehr engagiert ist mit ihrer Gruppe, mit ihrem Blog, mit Letters. Und bei uns ist Lilly Keusser. Moin, Lilly.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist.
Dabei sein darf.
Ja.
Danke.
Magst du für die Leute, die keine Texter sind oder dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen, sagen, was du bisher so gemacht hast und was du heute so machst?
Sehr gerne. Ja, ich bin die Lilly Keusser aus Wien. Ich bin jetzt schon seit 5 Jahren selbstständig als Texterin und Bloggerin eben. Mache gerade auch eine Ausbildung zum Personal- und Business-Coach. Und ich habe schon von Anfang an gebloggt auf meiner Website und letztes Jahr habe ich dann den Schwerpunkt auf andere Texter und Texterinnen gelegt, habe auch einen eigenen Blog, eine eigene Website dafür erstellt. Du hast mich jetzt auch mit Letters vorgestellt, wobei ich das jetzt wieder zusammengeführt habe.
Also
das
war so ein kleiner, oder so, ne?
Ja, genau. Also ja. Ich hatte dann 2 Websites, 2 Blogs, das war viel zu viel. Ich habe auch für alles Social-Media-Kanäle gehabt. Und ich habe dann beschlossen, dass ich beide Marken quasi zusammenlege auf lillykeusser.at, also in einer Personenmarke vereine, was ich vorher nicht gehabt habe. Und ich habe die Nische auch erweitert dann von Textern auf Selbstständige, also Freelancer im Prinzip.
Stimmt, du hast aber ja schon, also mit Letters war ja auch schon sehr auf Freelancer fokussieren oder nur freie
Texter.
Genau,
ja. Also genau, ja, freie Texterinnen und Texter und jetzt eben, aber es haben eben auch während dieser Zeit schon Designer mitgelesen und Social Media Manager und virtuelle Assistenten und so weiter. Und ja, die Tipps gelten ja nicht nur für Texter, sondern halt allgemein für Freelancer. Und dem habe ich dann auch Rechnung getragen.
Genau. Ja, die vielleicht nochmal für die vorab, bevor wir jetzt gleich über, also das Thema, was wir heute uns ausgesucht haben oder was du uns sozusagen vorgeschlagen hast, ist, wie setzen Freelancer eine ansprechende und, ja, sagen wir mal, auch eine Website auf, die Kunden dann tatsächlich auch an für den Freelancer bringen, ne? Das war so das Thema.
Genau. Also, ja, ich bin eben auf Webtexte spezialisiert, also vor allem auf Websites und Blogs und auch Content-Marketing, also wie man diese Inhalte dann auch in die Welt bringt, um eben neue Kunden zu gewinnen. Und ich helfe meinen Kunden halt, online gefunden zu werden. Also, dass sie nicht quasi den neuen Aufträgen nachlaufen müssen, sondern dass potenzielle Kundinnen und Kunden von selber zu ihnen kommen und bei ihnen anfragen. Das hat auch was mit natürlich Branding zu tun, eine Marke aufbauen, Akquise. Also, das alles spielt da halt rein in dem, was ich mache.
Ja, ist so ein bisschen einfach, dass man selber sich sozusagen die ermüdendere Form von der Kundenakquise, also wo man selber dann sich anfragen muss, sich vorstellen muss, ist natürlich dann viel angenehmer, wie du das sagst, dass die Leute dann auch zu einem kommen.
Richtig. Also bei mir war es am Anfang natürlich auch so, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich halt Werbebriefe verschickt habe und auf Netzwerkveranstaltungen gegangen bin und was viele aufregt, dass ich halt auch E-Mails verschickt habe. Ich meine, seit der DSGVO
ist das, hat sich das erledigt. Ne?
Ja, aber.
eigentlich auch schon vorher, gell?
Ja, aber.
Habe ich tatsächlich gesehen. Das hat ein bisschen kontrovers irgendwie diskutiert worden.
Ja. Ich habe natürlich keine Massenmails verschickt, sondern ich habe halt wirklich einzelne Personen rausgesucht, die ich eh irgendwie schon von Twitter oder wo auch immer gekannt habe. Und habe die halt wirklich maßgeschneidert angeschrieben, ob sie eben Interesse haben und was ich anbiete etc. Ja, und das hat funktioniert und ich habe Kunden drüber gewonnen und es haben mir viele auch während dieser Kontroverse quasi privat geschrieben, ja, ich mach das auch jeden Tag und vor allem im Journalismus ist es ja gang und gäbe, dass man die Redaktionen anschreibt per E-Mail und ja, ich sehe das nicht so wild.
Ja, da ging es, glaube ich, damals um diese Traumkunden-Challenge, ne, die du gemacht hast.
Ja, und dann das Pitch-Kit, wie man die Kunden dann anschreibt, genau.
Ja, Okay, also ich weiß gar nicht, ich bin mir da auch unsicher. Ich meine, bei Instagram kannst du ja auch Leute dann anschreiben, einfach direkt, ne? Ach, ja.
Ja, also wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, dann bräuchte man halt von jedem Menschen, bevor man ihn digital anschreibt, eine Einwilligung dazu. Aber
ja,
das ist halt die Theorie, weißt du.
Ja, die brauchst du dann, ja, so ein bisschen beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Also,
ja.
genau. Aber heute soll es ja um Website-Marketing in dem Sinne gehen.
Ja.
Ne?
Ja.
Magst du mal sagen, erstmal vielleicht, wenn Leute jetzt so starten, wie relevant schätzt du das da, eine Website zu haben? Weil ich habe letztens erst mit Patrick, der hat bei uns in der Gruppe gefragt, braucht er eigentlich, also der ist jetzt kein Starter, ne? Aber der ist halt Freelancer und war dann so in der Mache seiner Portfolio-Seite und war sich dann unsicher, weil er dann so verzweifelt ist mit dem Design und wie will er das machen und so, ob er das überhaupt braucht. Und deswegen war so die Frage auch in der Gruppe, die so aufkam, brauchen Freelancer eigentlich eine Website? Und du wirst wahrscheinlich sagen, ja, aber kannst du es vielleicht so ein bisschen ausführen?
Also sogar ich finde, dass man ganz am Anfang noch keine Website braucht unbedingt, wenn man gerade startet. Da sollte man sich eher auf andere Sachen konzentrieren. Eben auf, wer sind meine Kunden überhaupt? Was ist überhaupt mein Angebot? Was macht mich aus? Was sind meine Stärken? Und wirklich proaktiv auf Kunden zuzugehen.
Mhm.
Ich habe auch die ersten 3 Monate lang keine Website gehabt. Also ich habe sie nebenbei entwickelt. Und online gegangen ist sie aber erst 3 Monate nach meiner Gründung und ich habe halt auch schon ohne Website dann Kunden gewonnen, eben durch diese Kaltakquise sozusagen. Aber man könnte ja zum Beispiel auch mit einer Coming-Soon-Seite mal starten, also wo wirklich nur draufsteht, ich habe gerade gegründet, Website Coming-Soon, hier ist meine E-Mail-Adresse oder was auch immer. Ja. Also dass man schon mal irgendwas hat, wo die Kundinnen und Kunden auf einen zugehen können. Und was man auch am Anfang gleich machen kann, ist, dass man zum Beispiel mal eine Facebook-Fanpage anlegt oder bei Google My Business kann man auch so eine ganz provisorische sozusagen Website erstellen. Das reicht auch mal fürs Erste. Einfach nur, damit es irgendeine Anlaufstelle gibt, wo ich Interessenten hinschicken kann.
Mhm.
Und ich finde aber schon, ich meine, es ist 2018, und wenn man halt gründet und ein Unternehmen hat, dann braucht man eine Website meiner Meinung nach, weil das ist halt das, wo alle digitalen Aktivitäten, das ganze Online-Marketing zusammenfließen und
so ein bisschen die Homebase, ne? Also wenn man
ja, also wenn ich jetzt keine Website hätte, ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt von Facebook und Instagram und Twitter und etc. den ganzen Traffic halt hinleiten soll, weil...
Zu dem anderen so sozialen Netzwerk, so im Kreis quasi.
Ja, also der Sinn von einer Website ist ja, dass ich dort Besucher hinbekomme und die dann etwas auf dieser Website tun. Also entweder meinen Newsletter abonnieren oder mir eine Nachricht schreiben über das Kontaktformular oder eine E-Mail etc. Und die Website ist halt der einzige Ort, wo ich das wirklich 100% bestimmen kann, was da passiert, wo ich nicht abhängig bin von irgendwelchen Algorithmen, außer von Google natürlich. und wo das auch nicht sofort verschwindet, weil wenn ich irgendwas auf Facebook, weil viele sagen ja, es reicht auch, wenn ich eine Facebook-Seite habe, aber ein Facebook-Post ist halt für 5 Stunden relevant und dann ist er verschwunden in der Timeline. Und ich kann auch keinen Traffic, also ich kann schon, aber es ist nicht wirklich userfreundlich, wenn ich da Traffic von irgendwo anders hin verlinke. Also, ja.
Also man macht sich nicht so abhängig auch einfach, ne?
Also richtig, wenn man seine,
ja, stimmt.
Und man begünstigt damit, dass man eben quasi passiv gefunden wird über Google, über Social Media, über Links von anderen Websites, die einen empfehlen oder die auf einen Blogartikel verlinken. Also da läuft halt wirklich alles zusammen.
Mhm. Vor allem, weil man das auch mal schnell nennen kann, wenn jemand fragt, wo man mehr über dich erfahren kann.
Eben, ja. Also man wird ja dann auch empfohlen, wenn man sich etwas etabliert hat und wenn man keine Website hat, wo soll der Empfehlende dann seinen Kontakt hinschicken, ja? Also ich finde es dann etwas unelegant, wenn man sagt, weiß nicht, hier ist die E-Mail-Adresse oder das ist der Xing-Link, das ist, weiß ich nicht, also ja, es kommt halt besser rüber, wenn man dann eine Website, wo der sich erstmal informieren kann.
Mhm.
Das auf jeden Fall, ich überlege gerade so, wie cool es wäre, wenn du jemanden dein MySpace-Profil einfach so gibst. Hier gibt es mehr zu mir.
Eindruck, ja.
Ich bin ein moderner Webdesigner.
In manchen Branchen vielleicht.
Ich meine, ja, ich glaube, es hätte sogar Stil. Man könnte es mal ausprobieren. Gibt es MySpace noch? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, nein.
Naja.
StudiVZ oder so.
StudiVZ, SchülerVZ.
Das ist abgeschaltet.
Genau.
Das stimmt, das haben sie runtergefahren.
Ja.
Das ist ja das
Schade.
Nächste. Was ist, wenn Facebook morgen zusperrt? Ich meine, es ist nicht
Ja.
sehr wahrscheinlich, aber ja, es kann passieren. Ich weiß nicht, was Facebook morgen macht oder ob ich dann für jedes Posting zahlen muss, das ich senden will. Außerdem, es werden eh nur ein paar Prozent der Postings angezeigt, überhaupt den Leuten, die mir dort folgen. Also,
Es ist ja
ja.
kein kostenloses Tool mehr, wenn du so willst. Ich meine, wenn du jetzt,
Eigentlich schon, ja.
ich meine, du hast ja, wirst es sicher, du hast ja, glaube ich, wie viel, 1000 oder sowas, auch auf Facebook, die alle zu
Ja, doch.
erreichen, da musst du ja dann Advertising nutzen. Ansonsten bekommst du ja nur einen Bruchteil davon, wahrscheinlich organisch
Genau,
erreicht.
richtig, ja.
Ja.
Das ist ja so eine Philosophie für sich, aber
Genau.
darum, wenn wir das Thema anfangen, sind das heute eine Stunde.
Ja.
Oder noch viel länger. Nee, viel wichtigere Frage. Zurück zur Website. Ich hatte auch schon so oft die Diskussion darüber, was soll eigentlich auf einer Website wirklich mindestens drauf. Und ich habe mir ja deine irgendwie jetzt eine Weile angeschaut und ich finde, dass du genau die passenden Sachen drauf hast, aber vielleicht erzählst du mal
Dankeschön.
selbst.
Ja, weil du vorher auch schon gesagt hast, Portfolio-Website. Viele Freelancer machen das halt, dass sie ein Portfolio online stellen und dann halt erwarten, dass die Leute aufgrund ihrer Arbeiten bei ihnen buchen. Also vor allem natürlich Fotografen, Designer, die halt etwas zu sagen haben. Und es ist halt so, Bilder oder Arbeiten alleine verkaufen noch nicht, sondern ich muss dem Kunden halt sagen, was er davon hat, wenn er mit mir arbeitet, was das Ergebnis ist, warum das gut für ihn ist, warum er das braucht. Also man verkauft halt mit Worten vor allem. Natürlich sage ich das jetzt als Texterin, aber es ist halt einfach so. Also wenn ich mir ein Bild anschaue, dann denke ich so, ja, schaut schön aus, aber was habe ich jetzt davon, ja? Und wir sind ja online sehr, wir haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, wir sind sehr abgelenkt und wir können nicht von unseren Kunden oder von irgendwelchen Website-Besuchern verlangen, dass sie jetzt diese Brücke herstellen von, okay, der Designer hat schon mal ein Plakat gemacht, das heißt, für mich kann er jetzt auch eine super tolle Anzeige machen und mit der erreiche ich dann XY, ja? Also so weit denkt der ja gar nicht. Ich muss es ihm sagen mit Worten. Und ja, zum Aufbau, wir brauchen auf jeden Fall eine Startseite, wo der Besucher gleich sieht, dass er gemeint ist. Also im Idealfall geht es auf einer Freelancer-Website nicht um den Freelancer, sondern um dessen Kunden und darum, wie er ihm helfen kann. Sprich, viele, vor allem Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen, schreiben halt auf ihrer Website, ich bin der und der und ich habe diese Ausbildung gemacht und dann habe ich dort gearbeitet und das sind meine Kunden und das sind meine Referenzen und jetzt buche mich. Und das ist halt sehr
So ein Button.
ich-zentriert.
Jetzt buch mich.
Ja, also es ist halt sehr ich-zentriert und eigentlich muss man halt die Kundenbrille aufsetzen und das alles aus der Kundensicht schreiben. Also was hat der Kunde davon, dass ich diese Ausbildung gemacht habe? Was kann ich für den Kunden leisten? Was habe ich vielleicht für ähnliche Kunden schon geleistet? Mit welchen Kunden arbeite ich überhaupt zusammen und warum? Und also das braucht alles viel mehr, da muss man viel mehr in die Tiefe gehen, einfach damit sich die Kunden auch wirklich angesprochen fühlen.
Würdest du so Kundenstimmen irgendwie auch auf die Webseite setzen? Also so.
Genau richtig. Also ich brauche auf jeden Fall diese Glaubwürdigkeitselemente, also diesen Social Proof, dass die Leute einfach sehen, das ist nicht irgendeine, die irgendwas erzählt, weil ins Internet schreiben kann man halt viel, sondern dass auch andere Leute Gutes über mich sagen. Also das können Kundenstimmen sein oder Referenzen, mit wem ich schon gearbeitet habe, Presseberichte, Kundenlogos mit den entsprechenden Bildrechten, auch Bewertungen von Facebook oder Google. Also wirklich alles, was meine Expertise untermauert von anderen Personen eben.
Würdest du auch schlechtes Feedback, also wenn du halt wirklich so eins von fünf schlechten Feedbacks hast, auch
So richtig
gebrauchen?
vernichtendes.
Also so, nein, also wo was auch Negatives, leicht Negatives drinsteht. Also wir reden jetzt nicht von einer Ein-Sterne-Bewertung, sondern vielleicht von 4 oder 3.
Ja, also wenn es ein komplett negatives Feedback ist, nicht. Aber wenn es zum Beispiel jetzt so nach der Sandwich-Methode, wenn ihr die kennt, also erst positiv, dann negativ, dann positiv. Also wenn ein Kunde da irgendwas Negatives angemerkt hat, kann man das ruhig auch online stellen, weil ja, vielleicht ist das einem anderen gar nicht so wichtig, was er da angesprochen hat, Negatives. Aber ein komplett Negatives würde ich nicht verwenden, um mich und meine Dienstleistung zu bewerben.
Ich habe gerade überlegt, so kommt vielleicht sonst sehr selektiv auch rüber, ne? Weil jeder präsentiert sich natürlich immer am besten Licht und so, aber wahrscheinlich, wenn man jetzt anfängt, da auch schlechte Sachen draufzupacken, dann könnte das, also, ne, mit einem, das ist wie so eine, ja, diese Prise Salz im Dings, muss das wahrscheinlich sehr mit Bedacht machen, aber könnte dem Ganzen den anderen auch mehr Gewicht verleihen in unter Umständen, weil dann sieht man in der Ganze so ein bisschen dieses Feedback und sieht, dass es vielleicht, na gut, kommt drauf an, wie viele Bewertungen man hat und wie sehr das hervorsticht, ne? Aber ja.
Ja, also ich meine, ich setze halt voraus, dass alle Bewertungen natürlich der Wahrheit entsprechen und von dem her finde ich das nicht schlimm, wenn man dann nur positive Bewertungen hat. Mhm. Weil wenn es eine wirklich, weiß ich nicht, ein Sternbewertung ist, wo alles scheiße ist, hat es da ja ein massives Problem gegeben. Das würde ich dann eher versuchen, direkt mit dem Kunden zu lösen und ja, also da
muss man online stellen und verurteilen.
Genau.
Bitte? Online stellen und verurteilen, die Bewertung. So, also der Kunde hat halt keine Ahnung.
Nee, ja, würde ich vielleicht nicht empfehlen.
Ich sehe so gerade bei deinem Anfangstext, also du hast ja schon gesagt, man sollte auf den Kunden eingehen, aber du hast zum Beispiel auch aufgezählt, so welche Berufsgruppen, also sowas wie Texterin, Designerin, finde ich auch eine coole Idee, einfach nur um es mal zu erwähnen.
Danke. Fühlt sich jeder angesprochen, ne? So.
Genau.
Ja, eben, also.
Ja, da habe ich halt auch im Hintergrund die Keywords, nach denen jemand suchen könnte, also wenn jetzt jemand sucht, Texter für, weiß ich nicht, Designer-Website oder was auch immer, dann möchte ich halt dafür gefunden werden. Und es geht eben auch darum, dass sich meine Kunden oder die, mit denen ich gerne zusammenarbeiten will, meine Traumkunden, dass die sich halt wiedererkennen. Also, dass die merken, ah, cool, da bin ich genau richtig, weil genau darum geht es eben bei einer guten Website.
Fiel mir jetzt gerade so ein. Hast du mit Facebook, ist es jetzt sehr vom Thema ab, aber das ist nur ein ganz kurzer Einblick. Hast du Facebook-Targeting, also Advertising, schon mal ausprobiert mit der Website in Kombination?
Ja, ich habe früher so Retargeting von Website-Besuchern gemacht, aber seit der DSGVO habe ich das abgedreht und ja, ich habe jetzt nicht so das Verlangen gehabt, das nochmal anzustellen, weil irgendwie muss man da mit dem Google Tag Manager herumtun und weiß ich nicht, ich habe keine Lust gehabt, mich damit zu beschäftigen.
Ich habe jetzt tatsächlich eher so an, ich sag mal, Targeting-Optionen ganz kalt, also keinen Erstkontakt und wirklich blind, also nicht blind, sondern schon gezielt. Aber wenn du jetzt, weil du ja auch diese Traumkunden-Challenge hattest und so, man könnte natürlich auch hingehen und den Leuten, die man gerne haben möchte, das ist natürlich, setzt dann voraus, dass die auch größer sind, ne? Weil sonst kannst du die nicht targetieren.
Ja, ich habe mal auf Selbstständige getargetet, also halt so, die als Job selbstständig angegeben haben oder als Arbeitgeber, das habe ich schon gemacht, ja.
Weil sowas könnte ja unter Umständen auch funktionieren, dass man das sehr gezielt macht, ne? Mit der Website.
Ja, genau.
Ja.
Richtig.
Cool. Okay, wir waren bei den wichtigen Elementen der Webseite. Haben wir
absolut.
Was fehlt?
Also wir hatten die Startseite, dann diese Glaubwürdigkeitselemente, die würde ich auf jeder Website, auf jeder Seite der Website abbilden, also so drüber gesprenkelt überall, weil viele machen das, dass sie eine Seite haben mit Referenzen, aber ich finde das immer ein bisschen mühsam zu lesen, wenn ich so auf einer einzigen Seite bin, wo alle Referenzen sind, dann muss ich mich da so durchquälen. Ich finde es netter, wenn im Text wirklich auf jeder einzelnen Seite mal immer wieder eine Referenz, also eine Kundenstimme, abgebildet ist. Dann brauchen wir natürlich eine Leistungsübersicht oder ein Angebot oder halt, man muss halt wissen, was gibt es hier zu kaufen oder was biete ich an. Und zwar auch wieder so ausgedrückt, dass der Kunde halt versteht, warum er das braucht oder warum das gut für ihn ist. Also nicht nur, ja, ich biete Texte an, sondern halt zum Beispiel, ich helfe dir, online gefunden zu werden und dann fragen die Kunden selber von dir an, bei dir an, etc. Also immer dieses Resultat, dieses Ergebnis, das der Kunde durch die Zusammenarbeit hat, bewerben sozusagen.
Ja.
Dann brauchen wir unbedingt eine Über-mich-Seite. Viele Freelancer verstecken sich so ein bisschen auf ihrer Website. Also oft sind keine Fotos online von der Person, manchmal auch gar kein Name, also Vorname, Nachname, sondern halt nur so ein Firmenname und ein Logo. Habe ich früher auch gemacht, dass ich mich hinter meinem Logo versteckt habe. Ich kann es auch gut verstehen, dass man eine Scheu davor hat, sich online zu präsentieren, ganz öffentlich. Aber wir wollen Geschäfte mit anderen Menschen machen, vor allem wenn das ein Einzelunternehmer ist. Wir wollen wissen, wer steckt da dahinter, wie schaut der aus, vielleicht sogar ein kleines Video, wie ist die Stimme, die Gestik, die Mimik etc. Und die Über-mich-Seite ist auch eine der meistgeklickten Webseiten auf vielen Websites, also so über mich, Team, über uns und so, die sind oft in den Top 5 der meistgeklickten Seiten.
Ja, macht Sinn, ne? Irgendwie.
Genau, ja. Also die Leute klicken da einfach gerne drauf und die wollen wissen, wer das ist. Und dann hat man hier auch wieder die Möglichkeit, eben nicht nur über sich selbst zu sprechen, sondern auch, wem man hilft, wobei und so weiter. Also da geht es in Wahrheit auch wieder um den Kunden und nicht um mich selbst. Dann brauchen wir eine Verkaufsseite. Das kann man, also wenn man nur ein einzelnes Angebot hat, ein einziges Angebot hat, dann kann man das auch gut zusammenlegen, also dass man das Angebot beschreibt und dann gleich verkauft. Aber man kann auch eine einzelne Verkaufsseite haben. Also die kann dann zum Beispiel heißen, arbeite mit mir, und da steht dann nochmal ganz genau, was bekommst du, was hast du davon, wie viel kostet das, wie funktioniert es und buch mich jetzt.
Würdest du immer Preise mit hinschreiben?
Ja, das ist halt auch so ein viel diskutiertes Thema.
Ja, deswegen habe ich die Frage aufgeschrieben, weil das ist echt immer Thema in den Gruppen. Wie gestaltet ihr eure Preise? Wie schreibt ihr das auf die Website? Das ist wirklich immer Thema.
Ja, also ich bin ein Fan von Preisen auf der Website, weil ich es einfach selber von meinem Userverhalten kenne. Wenn ich mich schon informiere über ein Angebot online, dann will ich natürlich auch wissen, wie viel es kostet. Und dann ist es einfach für mich mühsam als User, jetzt eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen, wenn ich einfach nur den Preis wissen will. Ja, warum ihn nicht einfach hinschreiben? Oder zumindest ab so und so viel Euro oder von bis als Preisangabe kann man ja machen. Aber dass man wenigstens mal so einen Ballpark sozusagen hat. Weil ich glaube, der Hintergrundgedanke bei vielen Freelancern ist, dass sie sagen, ja, aber ich will ja, dass die Leute mich anschreiben, weil dann habe ich ihre E-Mail-Adresse und dann darf ich ihnen schreiben, bla bla bla.
Ja.
Aber es bringt mir ja nichts, wenn, keine Ahnung, wenn ich für einen Blogartikel 200 Euro verlange und mich schreibt einer an und der ist bereit, 20 Euro zu zahlen für den Blogartikel. Was bringt mir das dann, dass ich seine E-Mail-Adresse habe, weißt du? Also,
an sich willst du die alle vorselektieren, ne?
Ich will die ja gar nicht haben und es stiehlt mir dann nur Zeit, wenn ich diese ganzen, wie viel kostet das, E-Mails beantworten muss, weil die kommen dann natürlich, je mehr Traffic man auf die Website bekommt und wenn man seine Preise nicht angibt, dann kriegt man ganz viele, wie viel kostet das, E-Mails, und die finde ich halt unnötig. Das kann man schon auf der Website abfangen.
Für Texter vielleicht auch den Wortpreis direkt draufschreiben, oder?
Ja, ich bin nicht so ein Fan von Wortpreisen.
Okay, ich habe da muss sagen, da bin ich nicht so bewandert, was die Abrechnung
also
bei euch
lieber
angeht.
Projektpreise. Okay. Also zum Beispiel ein Blogartikel kostet x Euro oder so, wo schon alles eingerechnet ist.
Okay. Und wie erfasst ihr das dann stundenweise und also so zur Selbstkontrolle auch, um zu gucken, dass die Zeit dann auch entsprechend oder ihr müsst es ja irgendwie kalkulieren?
Ja, also ich weiß, ich will pro Stunde zwischen so und so viel verdienen und auf Basis meines Stundensatzes rechne ich mir aus, wie viel ich pro Projekt nehmen will. Und der Kunde muss eigentlich den Stundensatz gar nicht kennen.
Ja, also, finde ich aber auch sinnvoll. Also als so ein Wortpreis.
Ja,
ich meine,
weil dann geht es los mit, na, warum dauert das 5 Stunden und geht das nicht auch in 4 Stunden?
Ja,
und dann ist nur diese Arbeitszeit im Mittelpunkt. Aber eigentlich geht es nicht um die Arbeitszeit, sondern darum, der Kunde kriegt einen Blogartikel von mir, mit dem er dann bei Google ranken kann etc. Und darum geht es eigentlich und nicht, ob ich 4 oder 5 Stunden am Schreibtisch gesessen bin.
Und Wortpreise wahrscheinlich deswegen nicht so geil, weil ich meine, die Zeit ist ja immer gleich, egal wie viele Wörter du schreibst und die, also letztlich arbeitest du die Stunde.
Ja, ein Text hängt doch nicht, oder ein guter Text hängt doch nicht von der Wortanzahl ab, weil wenn es danach gehen würde, wenn ich jetzt einen Slogan texte mit 3 Wörtern und dafür 60 Cent verdiene, das wäre auch nicht so geil. Also man muss ja immer überlegen, welcher Wert steckt dahinter, hinter dem Text.
Stimmt, ja.
Um nochmal auf die, tatsächlich nochmal auf die Website da komplett zurückzukommen. Mhm. Du nutzt ja zum Beispiel Newsletter Marketing.
Genau, ja.
Damit adressierst du wahrscheinlich neue Kunden, die du noch nicht hattest, oder?
Ja, genau. Also ich will entweder, also je nachdem, welches Angebot den Interessenten interessiert, soll er entweder mir übers Kontaktformular schreiben oder sich in den Newsletter eintragen.
Funktioniert das noch so gut?
Ja.
Also, ja?
Genau.
Cool.
Also man sagt ja, das Geld liegt in der Liste. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Online-Kurs verkaufen will, dann schreibe ich halt E-Mails dazu und mache halt auch Verkaufsaktionen etc. Aber ja, da bereue ich jetzt auch, dass ich nicht von Anfang an eine Newsletter-Liste aufgebaut habe. Ich habe das erst vor 1,5 Jahren angefangen mit dem Texter-Blog eben. Und wenn ich das schon von Anfang an gemacht hätte, dann hätte ich jetzt natürlich noch mehr Leute, die an mir und meiner Dienstleistung interessiert sind und die ich jederzeit erreichen kann.
Also wäre das wahrscheinlich auch ein Tipp, den man frisch gebackenen Freelancern gut mitgeben kann.
Ja, genau. Also man kann ja zum Beispiel schon auf der Coming Soon-Seite, das habe ich jetzt auch 2-mal gemacht, wenn ich eine neue Website gemacht habe, auf der Coming Soon-Seite schon das Newsletter-Eintrageformular einbinden. Und dort habe ich die höchsten Eintrageraten. Also auf Coming Soon-Seiten, wenn man schreibt, hinterlass deine E-Mail-Adresse und wenn die Website online geht, dann schreibe ich dir. Da tragen sich die meisten Leute an.
Ja, ja, das haben wir mit der Doku jetzt auch gehabt. Also tatsächlich, da war das so, da war das Formular am meist benutzten, da wo wir die Doku kommt, Mitte des Jahres und so weiter, da haben sich die meisten Leute eingetragen. Macht ja auch Sinn, ich meine. Wenn du neugierig bist, dann machst du das halt. Ist ja die einzige Call to Action quasi auch auf der Seite dann in dem Moment.
Also, genau, richtig, ja.
Ich bin und ja immer kein...
Es ist halt auch nice, wenn man dann launcht, also wenn die Website dann online geht oder die Doku oder was auch immer und man hat schon Leute, die sich dafür interessieren und denen man dann schreiben kann.
Total, es gibt das nichts Frustrierenderes als am Anfang dann so, man launcht und dann ist es halt so, kein Mensch interessiert sich aktuell dafür.
Ja,
das ist dann sehr frustrierend.
Was ich mir, was ja mittlerweile heute auch funktioniert und was ich einfach mal cool finde, wenn es mal vor allem jemand ausprobieren würde, ich will es eigentlich selbst mal machen, ist so statt auf E-Mail-Newsletter, weil also das, also ich selbst nehme halt ungern Newsletter zum Beispiel her, mal so auf Alternativen wie eben Facebook eben Benachrichtigungen und so weiter. Du kannst ja mittlerweile über den Facebook Messenger oder WhatsApp oder SMS solche News verschicken.
Das machen ja einige schon. Cool. Also es ist ja jetzt auch kein Pioniergebiet mehr, sondern so
diese aber es ist was anderes. So.
Ja, klar.
Also, ist was, worüber man nachdenken könnte.
Ja, das ist aber auch wieder bei Facebook drin. Ne? Also muss man dazu sagen, dann bist du auch wieder in der Gunst von einer Plattform und das hast du beim Newsletter, den du selber verwaltest, nicht.
Na gut, aber wer verwaltet denn News? Also du machst ja immer Mailchimp oder so, oder?
Ja, aber auch da kannst du die Liste exportieren. Das hatten wir ja letztes Mal schon mal.
Ja,
das,
gut, ja.
Ne? Also du bist in Control quasi. Das bist du halt bei Facebook ja nicht.
Ja. Facebook baut es eine Exportfunktion ein.
Aber jetzt nicht für die, also sicher nicht für die Kontakte, oder? Also dann müssten sie die E-Mails
ja ausspucken. Also wobei, das weiß ich gar nicht so sehr.
Glaube ich
aber
nicht.
Für deine eigenen Daten auf jeden
Fall. Nach der Aktion da gerade mit Cambridge Dings, glaube ich, dass die da sehr
ja nicht mehr viel verlieren.
Was Export
Cool. Also ich weiß es von mir selber, ich habe auch so ein paar Facebook-Messenger-Newsletter quasi abonniert. Ich tue die immer weg, weil, ja, ich kriege
aufdringlich
Nachrichten.
Aufdringlich? Okay.
Ja, es interessiert mich einfach nicht und ich lese die auch nicht. Aber die Newsletter lese ich schon, weil die kann ich mal markieren, die kann ich später lesen, da kann ich gleich einen Link aufmachen. Ja.
Für mich verletzt es immer so den Kontext der Seite so ein bisschen. Also ich weiß nicht, bei Facebook, wenn ich da eine Nachricht bekomme, dann denke ich an eine Person und nicht an weiß ich nicht, ne? Also das finde ich immer dann ein bisschen unschön, wenn du dann die Benachrichtigung kriegst, denkst du, so, oh, wer schreibt? Und dann so, oh, okay, ist wieder irgendein
ja, dann ist man so ein bisschen enttäuscht.
Genau. Das ist so ein bisschen, was ich da
sehe schon.
Downside.
Keine Fans von Facebook Messenger.
Ist bestimmt cool, aber ich finde es nicht so.
Ich hatte das lange beim Postillon, bei der Satire-Zeitschrift. Da hatte ich lange einen WhatsApp-Newsletter tatsächlich.
Ja.
Und das fand ich sogar ziemlich cool. Also ich lese ja sowieso nie selbst WhatsApp-Nachrichten. Also wenn man mir auf WhatsApp
kann ich bestätigen.
Das ist das, wie wenn man eine Wand schreiben würde. Und dementsprechend, aber das fand ich dann ganz cool, weil dann habe ich mir so reingeschaut und dann sehe ich das halt. Und da brauche ich ja nicht antworten, sondern kann draufklicken.
Ja.
Also das fand ich ganz cool. Naja, man kann es ja mal ausprobieren. Also wenn jemand da draußen
probieren kann man alles.
Was ausprobieren möchte.
Ja.
Sollte man auch
mal das Feedback.
sich nicht von den Meinungen jetzt, also von, lasst euch das jetzt nicht kaputt reden von mir, das ist bestimmt eine coole Idee.
Hat bestimmt seine Berechtigung.
Genau, das ist immer das andere Wort für Scheiße, aber ja. Hat seine Berechtigung.
Ich sehe schon, wir haben hier zwei super Fans davon. Naja.
Aber um das inhaltlich abzuschließen, noch irgendwas, was auf der Webseite definitiv nicht fehlen soll? Sonst würde ich gleich tatsächlich zur Erstellung der Webseite übergehen.
Ja, zwei Punkte habe ich noch. Mhm. Und zwar, was ich immer wieder sehe, dass nicht ausreichend Kontaktmöglichkeiten vorhanden sind auf der Website. Also man braucht auf jeden Fall im Hauptmenü eine Seite, die Kontakt heißt, weil wir wollen ja, dass die Leute uns kontaktieren und anschreiben. Und da diese Kontaktseite ist dann häufig aber auch vernachlässigt. Also da steht dann einfach nur, ja, schreib mir, und dann ist halt irgendein hässliches Formular und das war's. Ja. Aber wir müssen halt bedenken, wenn jemand auf Kontakt klickt, dann ist der wirklich hochgradig interessiert an mir und daran, Kontakt zu mir aufzunehmen. Das heißt, wir wollen hier einen einladenden Text schreiben, auch was ihn erwartet, wenn er mich kontaktiert, ein schönes Kontaktformular, dann Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles Mögliche, wie er mich sonst kontaktieren könnte. Natürlich nur, wenn ich angerufen werden will, die Telefonnummer angeben. Auch die ganzen Social-Media-Kanäle, Newsletter-Eintragung. Also diese Seite wirklich voll halt ausnutzen und nicht nur irgendein Formular reinklatschen.
Jeder hat ja auch sein Feel-Good-Way quasi, um da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Die einen finden Facebook total geil und die anderen wollen eine E-Mail schreiben oder so.
Genau, richtig, ja.
Stimmt.
Jeder ist anders bei dem Punkt. Genau. Und dann natürlich noch Impressum und Datenschutz. Und
ganz kommen wichtig.
Wir nicht herum.
Genau. Das stimmt. Da haben wir übrigens zwei Folgen zum Thema. Also wir haben eine Internet, wie heißt das, rechtssicher Freelancer haben wir die, glaube ich, genannt. Und eine zum Thema.
Ah ja, mit diesem Anwalt, gell?
Genau, mit Ronald Kandelhardt, genau.
Genau, genau. Ja, die war cool.
Ah, hast du gehört, perfekt.
Ja, habe ich gehört.
Und zum Thema DSGVO haben wir ja auch gefühlt länger als Game of Thrones und Co. Also das könnt ihr euch auch nochmal durchhören.
Ja.
Auch eine Physik. Und das, wenn ihr, also das vielleicht sehr gute Begleitfolgen zu dieser Folge, dass ihr diese rechtssichere Sache auf die Kette bekommt. Ist das auch Gegenstand von deinem Kurs, die Rechtssicherheit, oder nicht so?
Also ich spreche es an, dass man eben Impressum und Datenschutz braucht, und ich gebe halt Quellen, wo man sich da informieren kann und wo man das bekommen kann. Aber ich selber gebe dazu keine Beratung, weil ich bin weder Anwältin noch Datenschützerin und ich möchte es nicht.
Nee, ja, das ist eine gute Idee. Aber.
Und ehrlich gesagt. Und ich darf sie auch gar nicht.
Stimmt. Man darf immer nur so Empfehlungen, glaube ich, geben und nicht Rechtsbelehrung oder wie auch immer man das dann
möchte. Genau.
Das war so ziemlich das Erste, was ich hinzugefügt habe bei der DSGVO. Ist in meine E-Mail-Signatur reingeschrieben, dass alle Aussagen zur DSGVO keine Rechtsberatung sind. Weil ich halt einfach so viele Fragen beantworten musste. Unfassbar.
Ja. Ein Punkt noch, ne, hattest du gesagt, auf der Liste der...
Nee, das war Impressum,
oder? Das war die Datenschutz- und Impressums.
Genau, mir ist jetzt aber noch kurz was eingefallen, und zwar Content wäre auch nicht schlecht, also zum Beispiel ein eigener Blog oder auch ein YouTube-Channel oder Podcast, aber wo man dann halt die Folgen quasi auf der Website einbettet und mit Text versieht, damit man eben von Suchmaschinen gefunden werden kann, wie zum Beispiel Google, weil die crawlen ja das Web nach Text und nicht nach Videos oder Audio-Files.
Coole Lösung finde ich da übrigens auch, wenn man einfach seine Projekte näher beschreibt oder Abläufe oder so. Das finde ich vielleicht auch eine ganz coole Idee.
Viele nach dem Abschluss von einem Projekt. So Insights zu geben, das ist, man unterschätzt das so. Wenn ihr gut in dem seid, was ihr macht, dann gibt es auf Instagram und Co. sicherlich eine riesige Leserschaft, die sich dafür interessiert, wie ihr Projekte angeht und was für Workflows ihr habt. Weil dieser Austausch ist halt, man muss sich immer vor Augen halten, dass die Freelancer ja eigentlich sehr isoliert sind, oft. Und dadurch sich auch umso mehr für die Kollegen interessieren, was die machen für Workflows und so. Und so.
Mhm.
Sowas ist halt eine super Möglichkeit, um einfach auch Content zu produzieren. Oder
ohne,
dass man wirklich eigentlich Content machen muss. Man muss es halt nur zeigen, was man sowieso schon macht.
Ja. Wobei, beim Bloggen muss man halt auch aufpassen, dass man nicht, ich meine, bei mir ist es jetzt ein Sonderfall, aber dass man halt für seine Kunden schreibt und nicht für seine Kollegen quasi.
Genau.
Weil
das,
den Fehler habe ich auch am Anfang gemacht. Ich habe halt nicht so ganz genau gewusst, wer jetzt mein idealer Kunde eigentlich ist, und habe dann halt so Artikel geschrieben, die für meine Peers sozusagen interessant waren. Ja? Also für Leute, die halt auf demselben Level wie ich waren. Aber die Kunden sind ja oft nicht auf diesem Wissensstand wie wir als Experten. das muss man auch immer im Hinterkopf
haben. Ja, ich bringe da immer gerne das Beispiel vom Programmierer, der dann natürlich darüber schreiben kann, wie man irgendwelche PHP-Anwendungen absturzsicher schreiben kann, aber das interessiert halt den Kunden nicht, der will halt vielleicht nur wissen, wie er eine Website mit WordPress aufsetzen kann oder so.
Ja, genau.
Und auch das das passende Beispiel so zu schreiben, dass man, dass der Kunde halt nicht Hieroglyphen sieht, sondern halt auch versteht, was eigentlich da steht.
Kein Fach Chinesisch oder sowas.
Richtig, in der Kundensprache, sage ich immer.
Genau. Gute Steilvorlage, um noch eine Folge auf noch eine Folge zu verweisen. wir haben mit Kevin Fiedler über Content Marketing gesprochen, das ist ja im weitesten Sinne das. Und ja, da geht es so ein bisschen darum, was man so machen kann und auch so, dass man gerade, also viel so dieses auch Sachen zu dokumentieren oder sich auf Instagram und Co. ein bisschen auszutoben. Das spielt für mich da so sehr mit rein.
Genau, richtig.
Ja. Dann können wir dieses Kapitel Website inhaltlich abschließen.
Ja.
Und zum,
ich glaube schon, ja.
Genau, und dazu kommen, wie wir es eigentlich anstellen, so eine Website zu bauen. Weil ich glaube, also für mich, wenn ich jetzt daran denke, denke ich so, ja gut, ist mal an einem Nachmittag oder zwei gemacht. Aber gut, ich bin Frontend-Entwickler und Web-Entwickler dementsprechend. Wenn ich jetzt denke, das überlegt sich ein Texter oder eine Texterin oder, weiß ich nicht, Designer oder Designerin, dann ist es vielleicht ein anderer Hürde noch, die dann kommt. Wie würdest
vielleicht
du das
auch,
empfehlen?
Wenn man jemand ganz anderes ist, also ein Handwerker oder so.
Ja, das dann noch mehr, wenn dann nicht so viel Digitalkompetenz vielleicht da ist, das stimmt.
Ja. Also bei mir war es so, ich habe das Glück gehabt, dass ein sehr guter Freund von mir mir die WordPress-Seite aufgesetzt hat und mir gezeigt hat, wie ich mich da zurechtfinde und so weiter. Und andere steigen halt dann mit einer Jimdo-Seite oder so ein.
Stimmt, die gibt es ja auch nicht.
Aber ja. Man muss halt den Unterschied verstehen. Also eine Jimdo-Website und Wix und wie sie alle heißen, das sind halt Baukästen, die ich quasi miete und wo ich nicht wirklich flexibel kann oder viel flexibel bin oder viel verändern kann. Das ist so wie bei einer Mietwohnung. Und wenn ich mal aber mit WordPress meine eigene Seite aufbaue, dann ist das so, wie wenn ich mein eigenes Haus baue. Da kann ich sagen, hier steht eine Wand, hier steht keine Wand, da mache ich das Badezimmer. Also da bin ich wirklich halt frei in der Entscheidung. Und ja, es ist eine Lernkurve, man muss sich ein bisschen reintigern, aber so schwierig ist es jetzt auch wieder nicht, wie das oft, glaube ich, propagiert wird
in
Gruppen. Und ich habe jetzt mittlerweile auch schon WordPress selber installiert und meinen ganzen Kursbereich eingerichtet alleine und so. Also wenn ich das kann, dann kann das auch wer anderer. Es ist wirklich jetzt nicht so herausfordernd und es gibt eh eine Gazillione YouTube-Tutorials oder E-Books oder
WordPress
Kurse.
Ist, ist so das meist dokumentierteste CMS auf dieser Welt. Also da ist wirklich alles, jeder Winkel tausendmal drüber geschrieben worden oder in allen
jede
Formen.
Jede Fehlermeldung, alles.
Genau.
Was ich da immer ganz oft mitbekomme, also was ich zum Beispiel Ewigkeiten meinen Eltern beibringen musste, also mein Vater hat es relativ schnell verstanden, war dieser Punkt einfach mal zu googeln, wenn man ein Problem hat.
Ja, ja.
Das macht eigentlich keiner. Also ein Programmierer ist ja letztendlich nur ein besserer Googler als jeder andere, weil er, wenn er auf ein Problem stößt.
Da hast du gerade ganz viele Leute verärgert.
Das ist ja dieses typische.
Du hast ja deine Branche gekillt.
Gut, ich Hassbriefe, meine Adresse findet man ja.
Genau. Aber schreib bitte nicht wieder an den Freelancer-Podcast, sondern an Lukas konkret, weil da hängt es sonst auch mit drin.
Nee, also es ist ja wirklich so das Hauptproblem, also wenn man halt wirklich bei WordPress scheitert oder man kann sich halt Schritt für Schritt mit Google super reinarbeiten und man sollte da definitiv keine Angst vor Problemen haben.
Ich weiß nicht, Lukas, wir können uns, glaube ich, als Frontend-Entwickler beide guten Gewissens sagen, dass wir WordPress empfehlen würden für den Anfang, oder? Weil ich, wenn ich mir so überlege, klar, man hat so seine Branche und ja, man kann es vom Profi machen lassen, aber wenn ich mir überlege, ein Freiberufler, das finde ich mit Kanonen auf Spatzen zu sagen, dass man dem jetzt zu einem Freelancer oder zu einem Entwickler halt gehen muss und sagen muss, hey, bau mir meine Webseite individuell, komplett nach meinen Wünschen, wenn die gerade anfangen. Mhm. Das kann man vielleicht irgendwann mal machen, wenn man gut im Geschäft ist und sagt, ich will jetzt was genau auf meine Bedürfnisse, auch optisch meine ich jetzt gerade, zugeschnitten ist. So. Mhm. Aber ey, wenn man gerade anfängt, baut euch das selber mit WordPress, gibt tausend Themes und sowas.
Ja.
Also ich finde es wichtig zu wachsen damit, ob ich jetzt mit WordPress anfangen würde. Also WordPress ist ja dann doch auch ziemlich mächtig. Also jemand da gecheckt hat.
Wir fangen eben nicht mit WordPress an, sondern eben mit was ganz Einfachem wie Jimdo.
Genau.
Weil die natürlich auch ihre Websites auf Homepage erstellen und solche Keywords optimiert haben und die sind alle auf Seite 1 vertreten und fangen diese Leute quasi ab Aber ich kenne so viele, die nach einem Jahr oder so sagen, oh, ich würde jetzt gerne auf WordPress umsteigen, weil ich bin so unflexibel und ich kann das und das nicht machen. Und wenn man anfängt, weiß man ja noch gar nicht, was man in einem Jahr oder 5 Jahren auf seiner Website braucht, was man vielleicht alles machen kann, wo man sich hinentwickelt. Aber irgendwann steht man mit solchen Baukästen einfach an, meiner Meinung nach.
Ich glaube, man kann auch über WordPress.com selber direkt eine Instanz sozusagen buchen, sodass man selber jetzt keinen Webserver buchen muss und den einrichten muss und da WordPress drauf. Ich meine, die meisten Hoster haben direkt so ein fertiges Template, wo dann auf der Instanz direkt WordPress läuft, wo man sich also selber gar nicht mehr irgendwie bemühen muss.
Also ich finde, man sollte auf jeden Fall den Schritt irgendwann wagen Richtung WordPress oder was professionell programmiertes. Also weil man sieht halt einfach, dass es Jimdo oder dass es Wix ist. Das
Ich finde auch,
erkennst
ja.
du. Und also es am Anfang zu haben, ist nicht weiter schlimm. Ich habe mir tatsächlich auch mal einen Tag lang eine eingerichtet, ganz am Anfang, als ich einfach nicht wusste, wie meine eigene Website ausschauen sollte. Nur wichtig ist dann halt, möglichst nach einem Tag, nein, also möglichst schnell den Schritt dann auch in professionellere Sachen zu, also es ist halt nicht zu vergessen.
Also, wenn man sich nicht auskennt und ganz schnell starten möchte, dann wahrscheinlich diese ganzen Baukästen. Ich würde jetzt einfach Jimdo empfehlen, weil die kommen auch aus Hamburg. Das kann man.
Warte, ich schau mal nach einem Münchner Unternehmen,
weil genau, guck mal nach einem Münchner Baukasten, gibt es ganz viele. Also. Aber ich meine, die sind so, wenn man richtig schnell starten will und gar keine Kenntnisse hat. Aber ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen bereit ist, WordPress, das Schöne bei WordPress ist halt auch, jeder kennt sich gefühlt irgendwo. Also, wenn du in einer Gruppe fragst, wer kann mir bei WordPress helfen? Ich glaube, so schnell kannst du nicht rennen, wie die Leute dich mit Nachrichten bombardieren.
Es gibt ja auch ganz riesige WordPress-Gruppen, auch im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel WordPress-Bistro und so. Da ist eh jede Frage schon 5000 Mal beantwortet worden. Da braucht man auch wieder nur die Suchfunktion verwenden und hat schon die Antwort.
Ja, nicht, und nicht umsonst läuft der Großteil der Internetseiten auf WordPress-Basis, ne? Also, das ist schon, hat schon, ich will jetzt nicht seine Berechtigung sagen, aber ist schon ganz gut, glaube ich, zum Start. Gerade wenn man jetzt diesen Blogger-Ansatz fahren will, wie du sagst, und man kann ja super einfach die ganzen Plugins installieren, wie Erweiterung und Mailchimp und so weiter. Also das ist halt schon
Alles, ja.
ganz schön. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich die Frage, glaube ich, geklärt, ne?
Ich
wie man
glaube auch. Also wir haben
Ja, ich glaube,
zumindest
es kommt
ganz viel
eine
Promotion gemacht für irgendwelche Leute. Wir sollten uns das vorher planen.
Werbung, Anzeige, Achtung.
Hey Jim, du wollt ihr uns
Müssen wir
sponsern oder
sehen.
was?
Ja, also, wenn hier Jimdo oder Wix, also wir können zukünftig auch nur einen von euch beiden nennen. Also der mit dem besseren Preisangebot kann jetzt schreiben. Nee, genau, kommen wir zum letzten wichtigen Punkt für die Websites. Und das ist ja wie immer, wie man es schafft, wirklich gefunden zu werden auf Google. Das ist das Geheimnis dahinter.
Ja, so geheim ist das Geheimnis eigentlich nicht. Man muss sich halt einfach mal darüber bewusst sein, von wem will ich überhaupt gefunden werden und wonach googelt dieser Mensch. Also die Leute haben ja auch immer so Angst vor Keywords, so Keywords und SEO und was weiß ich, aber Keywords sind einfach nur Wörter, nach denen Menschen online suchen und nicht mehr und nicht weniger. Und da kann ein erster Schritt schon sein, dass man selber einfach googelt eben und runterscrollt zu den verwandten Suchanfragen und dann sieht man eh schon quasi gewichtet, welche ähnlichen Suchanfragen es dazu gibt. Also jetzt als Beispiel, wenn man Texter eingibt oder Texter Wien oder so, dann sieht man halt, dass die Leute nach Texterpreise googeln. Und dann könnte man daraus ja ableiten, dass man vielleicht seine Preise doch auf die Website geben sollte. Genau, also sich einfach überlegen, zu welchen Suchanfragen will ich gefunden werden? Oder halt, was beschreibt mein Angebot? Was beschreibt meinen Traumkunden? Und diese Wörter dann in seinen Webtexten zu verwenden. Und dann gibt es natürlich noch SEO-Plugins und alles Mögliche, aber das ist mal der erste Schritt, einfach diese Wörter in seinen Webtexten zu verwenden, weil man rankt dann eh automatisch für diese Keywords, wenn sie enthalten sind. Und wir schreiben ja in erster Linie für Menschen und nicht für Suchmaschinen.
Da vielleicht zwei Regeln. Also wenn ihr einen Text ausbaut, der nur aus Keywords besteht, dann hasst euch Google dafür. Und als zweites vielleicht mal, um es zu erwähnen, das ist keine Tagesentwicklung. Also es ist eine Langzeitentwicklung.
Richtig, ja.
Vielleicht
Also es dauert mal ein paar Monate, bis sich da was tut. Also das ist ja auch eine Langzeitstrategie, dass man eine Website ins Internet stellt, die dann gefunden wird. Also das funktioniert nicht von heute auf morgen, aber es zahlt sich halt langfristig aus, weil ein Webtext oder ein Blogartikel kann auch noch in Jahren gefunden werden, wenn wer danach sucht.
Absolut, also das sehe ich auch so. Also ich habe es wirklich tatsächlich nie so ganz gemacht. Ich kam auch nie so wirklich dazu. Mhm. Aber ich hab Kunden, wo wir das gemacht haben, und da hat es wirklich super funktioniert auf Jahresweise. Also auch landesweit dann irgendwie plötzlich aus Versehen, weil es kein anderer gemacht hat. Also war faszinierend. Ja, ja.
Aber was ein Plugin vielleicht, das man nochmal reinwerfen kann, wenn man jetzt WordPress...
Ja, genau. Also Yoast SEO ist das am
weitesten. Das wollte ich auch gerade nennen.
Verbreitete, genau. Da kann man halt die Metadaten für den Webtext eingeben. Das heißt, jede Webseite, eine Website hat einen Titel, eine Beschreibung und eine URL, also den Link. Und die erzeugen dann quasi dieses Snippet, also diese Vorschau, die man bei Google sieht. Also wenn ich jetzt google Goodlands, dann
findet man hoffentlich ganz viele Sachen.
Genau, und hoffentlich steht dann dort ganz schön beschrieben in der ersten Zeile, worum es geht, und dann in dieser Beschreibung eine kurze Aufforderung vielleicht oder was mich erwartet, wenn ich auf diesen Link klicke, weil wir wollen ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich auf Platz 1 bei Google bin, aber die Leute dann nicht draufklicken. Also,
ja, was viele, glaube ich, falsch machen, ist so, sie nennen dann ihre Startseite im Titel Startseite, so, ne?
Genau, richtig. Also hier kann man das eben einstellen, was hier stehen soll. Mhm. Eben nicht Startseite oder Home, sondern ich habe zum Beispiel online gefunden werden und überzeugen mit der Texterin, Lilly Käusser, bla bla bla. Also dass das halt auch ein bisschen eine Substanz hat.
Mhm. Ja.
Das Ziel ist halt, dass die Leute draufklicken. Und dieses Snippet wird ja auch zum Beispiel angezeigt, wenn man den Link auf Facebook teilt. Also wenn jemand auf Facebook einen Blogartikel teilt, dann sieht man ja oft, da ist irgendein Foto drinnen und es steht ein nichtssagender Text. Natürlich klickt dann keiner drauf und dann bekomme ich auch keinen Traffic, also keine Website-Besucher.
Ja, das merken die Leute meistens dann, wenn dann endlich mal jemand... Ja, aber nicht mal, wenn man selber, weil da kann man ja dann auch noch ein anderes Bild wählen und sowas. Also das machen die dann selber, aber wenn jetzt jemand anders... Jetzt
nicht mehr, oder?
Kann man nicht mehr, kann sein. Also es ging mal auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber wenn jetzt andere Leute anfangen, ihre Inhalte zu teilen. Beim Podcast hatten wir das Problem auch, dass da die fremde Bilder quasi in der Vorschau waren. Und die wollten ihre Folge quasi teilen bei sich und hatten dann aber als Vorschaubild jemand anders da drin.
Ja,
weil unten natürlich Folgen vorgeschlagen wurden und so. Wie heißt das Meta-Tag? Ich bin gerade im Überlegen. Also es gibt ein Plugin dafür wahrscheinlich einfach, ne? Für
Social Media?
Ja, wie heißt dieses? Es gibt da so einen Namen. Facebook.
OG-Image.
Oh, ja, genau.
Ich habe euch jetzt nicht verstanden. Was war das? Für Bilder oder was?
Für dieses Vorschaubild auf Social Media. OG-Image ist das irgendwie, ne? Dieses.
Das kann man bei Yoast SEO auch einstellen.
Genau.
Also ich kann da eingeben, welches Bild bei Facebook und Twitter, glaube ich, angezeigt werden soll.
Genau. Insofern einfach die so ein Plugin installieren, dann habt ihr da keinen Stress
mit. Und das ist kostenlos und das reicht.
Wir sollten uns echt vorher mal überlegen, wen wir hier bewerben.
So, also Yoast ist, aber es ist echt super.
Kooperationen eingehen.
Vor allem auch so mit diesem Fokus-Keyword. Also du kannst ja bei Yoast kannst ja so ein Fokus-Keyword irgendwie setzen. Mhm. Und dann analysiert der ja so in Echtzeit dein Geschriebenes und sowas. Das ist ganz cool.
Ja. Genau. Wobei man sollte sich auch nicht zu sehr darauf versteifen, weil das ist natürlich nur ein Algorithmus und der checkt halt, okay, wie oft ist dieses Keyword jetzt da drinnen, aber Google ist ein bisschen intelligenter als dieses Yoast SEO, muss ich dazu sagen. Also,
wäre ja auch komisch, wenn die, also würde für das Plugin sprechen, aber.
Ja, also Google versteht auch Plural, Einzahl und Fallabwandlungen und so. Also man braucht sich da nicht zu viele, also was man halt vor 10 Jahren gemacht hat, dass man eine Keyword-Phrase 1:1 ständig in den Text eingesetzt hat. Also zum Beispiel weiße Schuhe kaufen. Möchtest du nicht weiße Schuhe kaufen? Bei uns kannst du weiße Schuhe kaufen. Und das will halt kein Mensch lesen. Und dann fliehen die Leute quasi von der Website. Und Google realisiert diese, oder ja, Google merkt halt diese ganzen Signale, die die User über diese Seite geben. Das heißt, wenn die Leute immer gleich verschwinden und wegklicken oder die Besuchsdauer, die Verweildauer halt sehr kurz ist oder wenn sie das nicht teilen, wenn dieser Content nicht verlinkt wird, dann wird Google den noch nicht auf Seite 1 anzeigen, weil Google will ja nur den besten Content zu der Suchanfrage auf Seite 1 anzeigen. Ja. Also man muss sich in erster Linie darauf konzentrieren, dass man die User, die Leute, die die Seite besuchen, zufriedenstellt und nicht Google oder Yoast SEO oder irgendein Tool oder irgendeine Regel.
Also letztlich schreibt man halt eben doch für Menschen und nicht für Suchmaschinen. Ja, auf jeden Fall. Ja, zu dieser Verweildauer habe ich auch noch eine ganz witzige Anekdote. Also bei uns, also deswegen ist es vielleicht auch gut, wenn man selber anfängt, so was wie einen Podcast oder Videos zu erstellen und die auf der Seite direkt einbindet, weil die Leute hören das auf der Seite. Und ich meine, bei uns im Podcast, genau, hören ganz viele diese Folgen auf der Seite direkt. Und deswegen haben wir überall einen relativ guten Index mit den Folgen und so, weil halt die Verweildauer extrem gut ist. Und das bewertet Google oder belohnt Google halt wirklich extrem.
Ja, cool.
Ja. Also Crashkurs SEO jetzt hier quasi, ne?
Ja, wirklich.
Search Console ist noch ganz gut, ne? Wenn man das hat, irgendwie für Google.
Dass genau, man, ja. Da kann man halt sehen, welche Seiten die Leute am meisten interessieren oder wenn man zum Beispiel eine Suchfunktion hat auf der Website, was die Leute dort eingeben, dann kann man darüber wieder Blogartikel schreiben. Genau.
Auch noch so ein Thema für sich. Also, Lukas, da müssen wir irgendwann nochmal so richtig in die Tiefe gehen, was SEO angeht, glaube ich. Aber
mach mal so einen 10-teiligen Crashkurs.
Ja, genau.
Und wir fangen dann so an mit so Tools wie eben so Search Console, sodass du das siehst und landen dann bei so, wir gehen über Google Analytics dann zu Motamo genau, und so ehemals Peerik und geht's richtig los. Nee, auf jeden Fall.
Ja, irgendwas, was du noch, wo du sagst, das will ich unbedingt noch loswerden zum Thema Websites, dass man da irgendwie irgendeinen Geheimtipp noch oder irgendeine Sache, die du siehst, die Leute falsch machen?
Ja, ich habe eh schon gesagt, dass es weniger um mich als Person geht auf meiner Website, sondern halt um die Kunden.
Ja.
Und dass man da halt auch ihre Probleme anspricht, ihre Herausforderungen, Fragen, Ziele, dass man die Leute auch mit du oder halt mit oder per sie anspricht, also dass das eher so ein Dialog ist und dass man den Besucher auch emotional abholt dort, wo er oder sie gerade steht und dass man auch zeigt, ich verstehe dich, ich verstehe die Situation, in der du jetzt gerade bist, ich verstehe, wo du hin willst und diesen Weg von A nach B, da kann ich dir eben helfen, ihn zu gehen und wir können das gemeinsam gehen.
Ich glaube, man könnte vielleicht tatsächlich mal, um Inspiration für diese ganze Sache zu holen, könnten wir bei uns in der Gruppe mal parallel zum Release dieser Folge, was ja dann in ein paar Wochen ist irgendwann, also wir produzieren jetzt hier wieder so ein bisschen vor gerade, also mal einen Beitrag machen und dass die Leute mal drunter posten, wie denn deren Webseiten eigentlich aussehen, dass man so ein, vielleicht mal so ein Sammelthread haben, wo alle mal so ein bisschen beim anderen gucken können. Vielleicht keine schlechte Idee, können wir mal irgendwie machen.
Cool.
Du hast ja, also was wir jetzt so ein bisschen hier angeschnitten haben in der Podcast-Folge, ich weiß gar nicht, was wir jetzt auf der Uhr haben, aber wir haben es auf jeden Fall nur oberflächlich natürlich alles angeschnitten. Du hast einen Kurs gemacht. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Ist das ein E-Mail-Kurs oder ist das so ein...
Nein, das ist ein Online-Kurs. Also ich habe eben diesen Kursbereich eingerichtet auf einer Subdomain von meiner Website. Und das ist ein 6-wöchiger Kurs für Selbstständige im Speziellen, wo wir halt gemeinsam die Website planen und texten. Das heißt, es gibt halt Videos und Workbooks und da gehen wir Schritt für Schritt diesen Prozess durch, den ich eigentlich schon seit Jahren eben mit meinen 1:1 Kunden durchgehe, wenn wir gemeinsam eine Website texten. Und nachdem ich immer mit Einzelkunden gearbeitet habe, habe ich dann angefangen, ich glaube Anfang des Jahres, Workshops anzubieten, wo ich diesen Prozess halt an einem Tag an kleinere Gruppen weitergegeben habe und habe dann aber gemerkt, dass das an einem Tag eigentlich gar nicht so zu schaffen ist. Also es geht halt darum, welche Inhalte sollen auf der Website sein, wie ist das aufgebaut, wie ist das Menü aufgebaut, wie funktioniert Google, was ist SEO, wie finde ich meine Keywords, wie setze ich die ein, was ist überhaupt mein Angebot, wer ist mein Traumkunde und so. Und am Nachmittag sind die Leute schon tagsüber und ich habe gemerkt, es geht nichts mehr rein.
Ja.
Und genau, dann habe ich das jetzt quasi in einen Online-Kurs verwandelt und wo wir das in 6 Wochen gemeinsam durchgehen. Es gibt auch ein Forum, wo man mir Fragen stellen kann. Und ich habe jetzt gerade den ersten Durchgang gemacht mit meinen Leuten. Das waren so circa 25 Teilnehmer. Und genau, das werde ich jetzt im Herbst nochmal machen, genauso wie ich es jetzt eigentlich gemacht habe.
Okay, also cool. Ich wollte gerade fragen, gibt es so interaktive Sachen wie jetzt irgendwie direkt Dings, also das Forum dann wahrscheinlich, ne? Dass man
sich da... Also ich wollte extra keine Facebook-Gruppe machen, weil ich habe so eine Hassliebe mit Facebook selber und Bei so anderen kleineren Sachen, wo ich eine Facebook-Gruppe gehabt habe, haben die Leute manchmal geschrieben, ja, ich bin nicht auf Facebook und da kann ich nicht mitmachen und so. Und dann macht gut. Eben, was wir vorher gesagt haben, ich mache es auf meiner eigenen Website, weil da bin ich unabhängig von Facebook. Keiner braucht dort angemeldet sein. Und ich kann das komplett selber gestalten. Genau.
Okay. Wo findet man den Kurs, wenn man da jetzt Interesse dran hat?
Jetzt ist er noch nicht online,
Also
beziehungsweise
jetzt,
die Verkaufsseite,
ja.
aber es gibt schon eine Warteliste, wo man sich eintragen kann. Und ja, einfach Lilly Käusser Warteliste googeln oder so, dann kommt man auf diese Seite. Und es ist eh überall auf meiner Website ersichtlich.
Genau, die Folge wird jetzt irgendwann wahrscheinlich Mitte, Ende. Kurzer Hinweis zum Kurs. Lilly hat uns nach der Folge noch geschrieben, dass sie uns gerne einen Rabattcode für euch bereitstellen würde. Und zwar bekommt ihr 10% Rabatt auf den Kurs mit dem Code Goodlands.
Beweist das, dass es gut
Genau.
funktioniert.
Sozusagen wieder so eine Inception in der Folge quasi. Genau. Abseits deines Kurses, wobei, wir stellen dir jetzt
Wir
erstmal,
haben
Lukas
noch
hat die Ehre, gleich noch unsere
eben.
Traditionsfrage zu stellen und dann gehen wir nochmal auf deine anderen Links ein.
Dein wichtigster Tipp für jeden Freelancer da draußen. Also auch abseits des Themas, dein allgemeiner größter Tipp.
Den eigenen Kundinnen und Kunden zuhören ist mein größter Tipp. Also nicht das machen, was man vielleicht selber gerne machen würde oder was man cool findet, sondern wirklich dem Markt quasi zuhören. Was ist gefragt? Was sind so die Probleme? Welche davon kann ich lösen? Welche möchte ich auch lösen? Wo sind die Leute auch bereit, ein Geld dafür auszugeben, dass ich diese Probleme für sie löse? Und wenn es jetzt ums Texten geht, auch diese Sprache in meinen Texten zu verwenden. Also als Beispiel, meine Kundinnen und Kunden sagen halt oft nicht, ich möchte eine Website texten, sondern ich will eine Homepage erstellen. Also ich müsste eigentlich in meinen Texten das aufgreifen, damit sie halt sich darin wiedererkennen können. Also nicht so in unserer Expertensprache sprechen auf unserer Website oder allgemein mit Kunden, sondern eben in der Laiensprache, so wie die Kunden sich ausdrücken.
Also im Prinzip sich in Empathie auch zu üben, ne?
Ja,
Sein
genau.
Gegenüber.
Also Empathie ist ganz wichtig bei der Website-Erstellung und überhaupt beim Texten. Genau.
Finde ich mal spannend, also immer wieder unterschiedliche gute Tipps zu hören. Ich meine, meint ja, man würde sich ja immer mal wiederholen, aber finde ich
Es
cool.
läuft viel auf das Gleiche hinaus, finde ich. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass sich vieles so, dass sich die Freelancer-Szene da doch schon einigermaßen einig ist. Also auch gerade bei den Leuten, die jetzt schon länger dabei sind und auch wirklich schon über entsprechende Erfahrung verfügen. Ne? Ja. Wir müssen mal konstanter diese Tipps, wir haben so eine Seite tipps.goodlandsapp.com, da sammeln wir Tipps, die müssen wir mal konstanter pflegen. Wir haben das vernachlässigt, aber sollten wir mal machen. Also wir brauchen deinen Tipp nochmal in Textform, Lilly, dann kommt er auch nochmal da drauf. Damit Leute sich
Ja,
da
cool.
einmal durchlesen können, so über
Ja,
die.
teile ich dann gerne in meiner Gruppe natürlich.
Ja. Du
Cool.
hast mir jetzt die perfekte Überleitung zu den weiteren Links gegeben. Also, was ich noch mal ganz kurz sagen würde, ist, wenn ihr Text, nicht mal nur, wenn ihr Texter seid oder Texterin, schaut euch die Gruppe Letters, heißt sie immer noch, naja, Letters.
Ja, also ich habe jetzt dieses Letters noch im Namen drinnen stehen lassen. Es ist über Letters zu finden, aber auch Supportgruppe für Texter oder Texter Support heißt die URL jetzt. Genau, es ist eh leicht zu finden.
Ja, wenn ihr bei uns in der Gruppe seid, geht es noch leichter. Die ist ganz oben nämlich sogar so verknüpft. Also da könnt ihr draufklicken.
Ah,
Ja, die ist
cool.
direkt
Dankeschön.
zum Dings, weil das wirklich eine
Habe ich noch
Gruppe
gar nicht
ist.
gesehen.
Bist du
Okay.
bei uns in der Gruppe eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ich bin in so vielen Gruppen.
Ja, es ist irgendwann. Ja. Also da komme ich gleich drauf, wie unsere Gruppen heißen. Jetzt erstmal deine Links. Also wir haben die Gruppe, ne, dafür Leute, die sich. Also das Schöne bei der Gruppe ist, dass sich das Ganze so ein bisschen. Teilweise noch mehr als bei uns, sehr clean alles hält. Also es ist wirklich sehr themenspezifisch und
Ja, da achte ich auch sehr drauf. Also
freundlich, ne?
es, ja, es sind erstens, es sind nur Texte drinnen, das heißt, wir können uns wirklich in der Tiefe über die Themen austauschen. Und was eine ganz, ganz, ganz harte Regel bei mir ist, dass nicht gestänkert wird oder irgendwie ein blödes Kommentar hinterlassen oder irgendwie so seine eigene Beurteilung oder Bewertung reingebracht. Und ich entferne die Leute auch, wenn da so ein Stänkerer dabei ist. Und habe mir da auch schon Kritik dafür anhören müssen, dass ich keine anderen Meinungen zulasse und das ist ja so eine Regenbogenwelt und was weiß ich. Aber es ist mir echt egal, was die Leute drüber sagen. Das ist meine Gruppe. Und
ja,
so.
Es ist auch immer so, wie die Leute es sagen. Ne? Also so, ja. Ich meine, ich würde jetzt einfach mal, ohne die Situation zu kennen, behaupten, dass es nicht entfernt wurde oder die Person nicht entfernt wurde, weil sie ihre Meinung geäußert hat, sondern weil sie sie auf eine bestimmte Art und Weise geäußert hat. Wie man das aus Foren und anderen Plattformen so kennt. Leute, achtet mal auf euren Ton ein bisschen. So,
ja,
ihr seid Experten, aber ihr müsst deswegen nicht überall raushängen lassen, dass ihr welche seid.
Ja.
Aber genau,
und zack, das haben wir 50% unserer Zuhörer.
Genau. Und weg. Nee, ich glaube, das geht auch bei uns in der Gruppe. Also muss man.
Bei uns habe ich bisher noch nicht große Probleme. Wir hatten einmal so einen schleimigen Stalker da irgendwie, gell? Stalker ist jetzt falsch. Der
fang jetzt hier nicht davon an, Lukas, sonst wir müssen hier gleich cutten, du. also zurück zum Thema, wir haben deine Gruppe, die sind es auch für Leute, die keine Texter sind?
Nein, also bis jetzt ist es wirklich nur für Texter, weil wir jetzt auch schon so viele Texter-Themen drin haben. Und das ist für mich auch der Mehrwert, dass eben auch solche Fragen gestellt werden und dann kompetent beantwortet werden können. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich noch eine zweite Gruppe aufmache für Selbstständige oder halt für Leute, die eine Website erstellen wollen. Ja. Aber ja, das steht noch in den Sternen.
Ich hänge mich da immer bei den Themen rein, die dann so allgemeiner sind, ne? Also wo es dann ums Freelancing im Allgemeinen geht, weil wenn es dann um irgendwelche Wortpreise geht, da ist dann auch so. Hört es bei mir dann auf. Aber ja, so allgemein, diese Gruppe ist eine sehr gute Ergänzung zu unserer Gruppe. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und ansonsten, wo findet man dich? Wo sollten die Leute auf jeden Fall vorbeischauen?
Ja, also natürlich auf meiner Website, auf lilikäusser.at. Und am aktivsten bin ich eigentlich auf Facebook und Instagram. Mhm. Aber ich bin auch überall anders unterwegs. Also Twitter, Pinterest, LinkedIn. Ich bin eigentlich überall offen.
ICQ, MySpace.
Ja, genau, StudiVZ.
Das kopiere ich dann alles von deiner Seite in die Shownotes. Dann
habt ihr
das alles gebündelt quasi für eure Lieblingsplattform. Dann bleibt eigentlich nur noch, dass wir uns bei dir bedanken, dass du hier warst.
Ich bedanke mich sehr. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Immer gerne, ja.
Und jetzt komme ich nochmal mit uns.
Oh Gott.
Ich halte mich kurz, Lukas, jetzt beruhig dich mal. Also, wie angesprochen, unsere Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch. Wenn ihr euch austauschen wollt, wie der Name schon sagt, kommt da rein. Wir haben Slack, eine Slack-Channel, da könnt ihr euch ein bisschen direkter austauschen. Auch der Link ist in den Shownotes. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr auf jeden Fall unsere Doku Freelance Germany anschauen. Komplett kostenlos. Newsletter müsst ihr euch auch keinen eigentlich abonnieren für. Nö, müsst ihr nicht. Ist auf YouTube oder auf watch.freelancegermany.de. Link auch in den Shownotes. Und da würden wir uns sehr über Feedback freuen. Oder wenn ihr das Ganze mit eurem Freelancer-Netzwerk teilt, weil da haben wir richtig viel Herzblut reingesteckt. Auch um das kostenlos anzubieten. Deswegen würde uns freuen, wenn wir da so ein bisschen Sharing ist ja Caring. Ne? Das wäre cool. Ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Und danke fürs Zuhören. Bis dann.
Jo, bis dann.
Ciao.
Tschüss.